Das Thema ist ja schon angekündigt worden. Worum geht es beim Glauben? Steht auch im Programm drin. Aber ich möchte mich herzlich begrüßen zuallererst. bedanken natürlich für die Begrüßung. Also Psychologen, die würden natürlich jetzt schon wieder freudsche Fehlleistung da konstruieren und was weiß ich was alles. Aber
da muss man gar kein Psychologe sein.
Nett, ja. Also. Okay. Also herzlichen Dank. Ist ja schön, dass ihr mich so freundlich aufnehmt und gleich einbezieht und es gar nicht kompliziert ist jetzt. Das ist schon wichtig, weil wenn man so mitten einsteigt in eine Konferenz, die schon fast zu zwei Dritteln rum ist, dann hat man schon ein bisschen Bauchweh, ob das, was man sagen möchte, reinpasst, ob das nicht schon 3, 4, 5 Mal vorher schon gesagt worden ist und die Hörer jetzt so langsam denken, naja, das wissen wir schon längst. Gerade auch bei dem Thema heute Abend. Es wurde ja schon gesagt, eigentlich gehört es an den Anfang. Ich habe das Gesamtthema von der langen scheinbaren Höhe mitgeteilt bekommen, ist der christliche Glaube, die Fortsetzung des alttestamentlichen Glaubens. Und dann schlägt man sich wochenlang damit rum, überlegt, ich habe 3, erst waren es ja 4 Vorträge zu bestreiten. Und dann, naja, soll das Ganze Gestalt annehmen. Und da ging es nun als erstes darum zu fragen, ja, worum geht es denn eigentlich beim Glauben? Es ist ein grundsätzliches Thema. Ich könnte mir denken, dass es uns allen nicht schadet, es einmal anzugehen. Als ich mir nämlich Gedanken darüber gemacht habe, habe ich durchaus festgestellt, dass es nötig ist, hier eine grundsätzliche Linie einmal aufzuzeigen. Ich will gleich sagen, warum. Am 8. Oktober diesen Jahres habe ich in der Zeitung, die wir zu Hause haben, eine Leserzuschrift gefunden. Die ist hängen geblieben bei mir, weil ich dachte, das gibt einen Einstieg für den Vortrag heute Abend. Diese Leserzuschrift hat die Überschrift "Nicht an Dogmen festhalten". Da geht es um Wahl und Verbot islamischer Vereine. Ich lese das jetzt nicht alles. Es geht mir um den letzten Satz. Also, oder die zwei letzten. Noch besser wäre es, wenn wir Christen kompromissloses Festhalten an Dogmen und Verteufelung anderer Religionen ganz überwinden könnten. Denn christlich, jetzt bitte aufpassen, denn christlich bedeutet nicht konservativ, ist die Meinung des Leserbriefschreibers. Das heißt, rückwärtsgewandt konservativ, sondern er meint, man muss fortschrittlich sein, man muss mit der Zeit gehen und so weiter. Das begründet er in den vorausgehenden Sätzen. Und jetzt der Satz. Also christlich bedeutet nicht konservativ und islamisch nicht irrgläubig. Echt? Und das war ein Stichwort, nicht irrgläubig. So, ich möchte diesem Leserbriefschreiber einen anderen an die Seite stellen. Das ist sage und schreibe der Jakobus in unserer Bibel, der im 2. Kapitel, die in den Versen 18 und 19, ja einen Satz sagt oder mehrere Sätze, die auch so versehen sind mit Widerhaken. Da bringt der Jakobus die Frage auf Glaube und Werke. Ein Glaube, der keine Werke hat, ist tot und so weiter. Und er begründet das und da kommt in dem Zusammenhang auch der Satz, du glaubst, dass nur ein Gott ist oder dass nur einer Gott ist. Tust gut dran, okay, einverstanden. Die Teufel glauben es auch und zittern. Ja, will denn der Jakobus den Teufel unter die Glaubenden einreihen? Ja, wenn er sagt, die Teufel glauben es auch. Will er nicht. Ja, ja, nun, klar. Also eine verwirrende Vielfalt. Ich habe jetzt nur 2 Eckpfeiler da mal genannt bei dem Thema Glauben. Ich kann noch einiges dazu sagen. Vielfalt von Vorstellungen, die vorhanden sind, die uns fast tagtäglich begegnen, wenn es da heißt, Wissen Sie, ich glaube nur, was ich sehe. Den Satz habt ihr auch schon x-mal gehört. Oder, da lädt man ein zu einer Evangelisationsveranstaltung, hat seine Handzettel, kommt an die Tür, vielleicht wird man auch angehört und eingelassen, und dann lädt man ein, ja, welche Veranstaltung, ja, ja, das macht die und die Gruppe, und dann kommt der ablehnende Satz, ja, wissen Sie, da gehe ich nicht hin, ich habe meinen Glauben. Gell? So heißt doch. Ich habe meinen Glauben. Und da meint man nichts anderes als, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch-landeskirchlich oder ich bin, na also von den Freikirchlern sollte man das vielleicht nicht so erwarten, dass die so sagen. Aber vielleicht, ich habe einen hinduistischen Glauben oder einen muslimischen Glauben. Ich habe meinen Glauben. Oder man kann durchaus, wenn man Glaubensgespräche führt, den Satz hören, wissen Sie, beim Glauben muss man den Verstand ausschalten. Habt ihr das auch schon gehört? Also, immer dort, wo der Glaube anfängt, hört der Verstand auf. Und immer dort, wo der Verstand aufhört, muss man dann halt glauben. Halt, so, bleibt nichts anderes übrig. Da wird es dann ungewiss. Überhaupt verbinden wir das weithin das Ungewisse, wirklich das Ungewisse mit dem Begriff Glauben. Wenn wir gefragt werden, wie das Wetter morgen wird, dann sagen wir, ich glaube, es regnet. Oder auch nicht, hoffentlich nicht. Nein, morgen regnet es. Also, ich glaube, ist doch ein Unding. Das heißt, wir haben es wirklich mit einer verwirrenden Vielfalt beim Thema Glauben zu tun. Und wenn wir dann das Ganze auf eine höhere Ebene stellen, nicht die ganze Debatte um Rudolf Bultmann, der nicht der einzige war es, aber der die Sache mit der liberalen Theologie doch auf einen Höhepunkt getrieben hat, mit seinem großen Werk Glauben und Verstehen. Man kann nicht das Radio gebrauchen und noch an die Wunder des Neuen Testaments glauben. Das ist so ein bisschen ein zugespitzter Satz. Oder was Gerhard Bergmann da in seinem Buch Glaube oder Irrglaube, Kirche am Scheideweg, schreibt, in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg lebten und wirkten die beiden bedeutenden und bekannten Theologieprofessoren Adolf von Harnack und Aldo Schlatter. Harnack war ein Vertreter der sogenannten liberalen Theologie, Schlatter hingegen zählte zu den positiven Theologen. Diese beiden Theologen begegnen sich in Berlin. Von dieser Begegnung wird berichtet, Adolf von Harnack, also der Liberale, sagt zu Adolf Schlatter, nicht wahr, Herr Kollege, wir unterscheiden uns nur in der Wunderfrage. Also so wie eben, nicht, man kann nicht an die Wunder des Neuen Testaments glauben. Darauf erwidert Adolf Schlatter, nein, in der Gottesfrage. Das ist heute Abend mein erster Punkt, da werde ich dann noch näher darauf eingehen. Mit dieser Antwort Adolf Schlatters wurde mit einem Schlage deutlich, um was es im Entscheidenden geht. Soll ich noch zwei weitere Zitate bringen? Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Genau, aus dem Faust, ja gut. Aus dem Faust, ist so richtig faustisch der Satz. Die Botschaft höre ich wohl. Und wie viele reden das nach und meinen, damit hätten sie ein scharfsinniges Gegenargument, dahinter steht der Goethe. Ein scharfsinniges Gegenargument für das nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Die Botschaft höre ich wohl, aber mir fehlt halt der Glaube. Na bitteschön, was kann ich dafür? Oder es wird noch scharfsinniger. Das habe ich mit eigenen Ohren gehört, Shalom ben Korin, dieser jüdische Religionsphilosoph und Buchschreiber. Und wir haben oft viele Begegnungen mit ihm gehabt und Referate von ihm gehört. Er kann sagen, ich weiß, da zitiert er, ich weiß nicht, irgendeinen der jüdischen großen Theologen, der Glaube wie Jesus eint uns, Juden und Christen. Der Glaube an Jesus trennt uns. Das ist scharfsinnig. Der Glaube wie Jesus eint uns, der Glaube an Jesus trennt uns. Ja, was sollen wir jetzt tun? Dieses Gestrüpp von Meinungen und Vorstellungen und da nun Klarheit bekommen. Ich will heute Abend versuchen, mit dem Buschmesser so etwas wie eine Schneise durch das Dickicht hindurch zu schlagen. Aber zunächst noch einmal die Frage, woher kommt denn diese verwirrende Vielfalt? Das müssen wir uns auch klar machen. Nicht wahr, dass bald jeder da vom Glauben spricht und alles Mögliche und Unmögliche sich darunter vorstellt. In dem großen Werk Religion in Geschichte und Gegenwart habe ich folgende Erklärung gefunden. Das zitiere ich jetzt. Es gilt fast als Selbstverständlichkeit, den Begriff des Glaubens in der Religionsgeschichte für die Haltung zu verwenden, die der Mensch gleich in welcher Religion vor seiner Gottheit einnimmt. Nicht da glaubt der Hindu, da glaubt der Moslem, da glaubt der Christ, da glaubt der Zulu-Kaffer, da glaubt jeder, der irgendwie eine religiös geaderte Haltung zu seiner wie immer geaderten Gottheit einnimmt, wird mit dem Begriff Glauben bezeichnet. Das gilt als Selbstverständlichkeit, klar. Deshalb, das ist der Grund, warum es so viele Glauben gibt. Und das hat den Niederschlag gefunden in dem, ich habe meinen Glauben. Weil alles Religiöse mit Glauben bezeichnet wird, entsteht diese Begriffsinflation. Angefangen von dem primitiven Satz, ich glaube, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben, hat mir mal einer gesagt. Bis hin zu dem scharfsinnigen Satz von Ben Korin. So, jetzt fange ich mit dem Buschmesser an. Ich habe 3 Punkte. Worum geht es beim Glauben? Der erste Punkt lautet, es geht um Gott. Und da fragen wir jetzt sofort, um welchen? Und da sage ich jetzt, es geht um den unsichtbaren Gott. Und da haben wir schon einen Punkt, der für viele ganz große Schwierigkeiten macht. In einem unserer früheren Katechismen habe ich in Frage und Antwort Folgendes gefunden, das habe ich noch so im Hinterkopf gehabt. Gibt es nicht mehr als einen Gott? Nein, es gibt nur einen, den allein wahren und lebendigen Gott. Nächste Frage, kann man Gott sehen? Nein, Gott ist unsichtbar. Jetzt kommt ein Satz. Gott ist unsichtbar, deshalb glauben viele Menschen nicht an ihn. Wieso wissen wir denn von Gott? Gott hat sich den Menschen geoffenbart und tut es heute noch. Und der Satz, weil Gott unsichtbar ist, deshalb glauben viele Menschen nicht an ihn. Das ist eine ganz wichtige Kernaussage. Deshalb glauben viele Menschen nicht an ihn. Aus diesem Nichtglauben heraus sind die vielen Götter und Gottheiten entstanden. Das sind nichts anderes als Ersatzgötter, an die der Mensch sich hängt, weil er die Beziehung zum lebendigen und wahren Gott verloren hat. Die Religionen, alle, sind selbstgemachte Ersatzkonstruktionen, die an die Stelle des Gottesverhältnisses zum lebendigen Gott getreten sind. Das ist schon ein Fundamentalsatz. Ich weiß, dagegen täten viele gerne Sturm laufen. Ersatzkonstruktionen. Und es ist in der Tat so, wenn wir das Christentum in Anführungszeichen so unter die Religionen einreihen, trifft das Christentum genau das gleiche Urteil. Wenn wir das tun würden. Das tun wir hoffentlich nicht. Wir können es auch nicht. Weil wir das, was das Christentum, man sollte eigentlich nicht so reden. Man müsste vielleicht Christustum sagen. Oder sagen wir leiten das ja alles von Christus her. Wenn wir das Christentum wirklich herleiten von dem, was Christus gebracht hat, oder noch allgemeiner, was uns von der Bibel her gegeben ist, können wir das niemals unter die Religionen einreihen. Obwohl in allen Büchern, die die Religionen beschreiben, das Christentum so erklärt ist und eingereiht wird. Aber hier müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht einer falschen Weichenstellung zum Opfer fallen. Was hat denn der unsichtbare Gott getan? Hat er einfach bloß alles laufen lassen? Oder ist er eine Nullnummer wie die Götter und Gottheiten, die der Mensch konstruiert? Oder was? Da kommt jetzt eine ganz wichtige Aussage, die ist grundlegend. Ich habe ja gesagt, das Thema ist grundsätzlich. Die ist grundlegend für alles, was mit dem Glauben zu tun hat, wenn wir von der Bibel herkommen. Dieser unsichtbare Gott hat sich geoffenbart und tut es immer noch. Wir haben gesagt, es geht um Gott und die Frage gestellt, um welchen? Erste Antwort war, es geht um den Unsichtbaren. Und die zweite Antwort heißt, um den sich geoffenbarten und offenbarenden Gott. Offenbaren heißt enthüllen, reden, aus sich heraustreten, sich kundmachen. Das heißt offenbaren. Und so fängt unsere Bibel an. Großer Satz, im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. Und Gott sprach. Ich weiß, wann es weitergeht mit dem und Gott sprach. Dieses Sprechen, mit dem die Bibel die Offenbarung Gottes bezeichnet, ist dieses aus sich herausgehen. Gott hat sich kundgetan. Sein Reden ist ein sich enthüllen. Durch das Reden Gottes können wir Gott ins Herz hineinschauen lernen. Ja, offenbaren heißt dann, dass sich Gott in dem, was er geschaffen hat, sprich in der Schöpfung, sich kundgetan hat. Und kein geringerer als der Apostel Paulus zieht hier einen Schluss, der ist auch wieder so grundlegend und so grundsätzlich. Und der widerlegt diesen dummen Satz, man müsse beim Glauben den Verstand ausschalten, aufs Gründlichste. In Römer 1, 19 und 20 sagt Paulus so, ich sage das jetzt sinngemäß, du Mensch, gebrauche deinen Verstand. Wenn du, der du in der Schöpfung herumläufst, der du jeden Tag die Schöpfung siehst und erlebst, die Werke, in denen du bist, die Gaben, die du isst, wenn du das alles siehst und erlebst, dann gebrauche bitteschön deinen Verstand. Und zwar in der Weise, dass du den logischen Schluss ziehst, wo Schöpfung ist, Geschaffenes ist, muss auch ein Schöpfer sein. Das müsste eigentlich bei uns Menschen so klar sein wie 2 mal 2, 4. Wisst ihr, zudem müssen wir durch unseren Verstand kommen zu diesem logischen Schluss. Das meint Paulus in Römer 1. Gebrauche deinen Verstand. Sei an der Stelle bitteschön logisch. Also geoffenbart, ich möchte sogar sagen, das ist keine Sache, die einfach bloß zurückliegt. Denn in der Schöpfung tut sich Gott bis heute immer noch kund. Man muss nur die Sprache der Schöpfung hören lernen, vernehmen lernen, aufnehmen. Was Gott tagtäglich mit seinen Werken, in denen er seine Menschheit hineinentlassen hat, was er uns tagtäglich da sagen will. Paulus sagt, seine großartige Weisheit, seine Herrlichkeit, seine Größe, all das kann man logisch aus der Schöpfung ablesen. Fast hätte ich gesagt, an der Stelle fängt der Glaube mit dem Verstand an. Und da darf man doch keinen Gegensatz draus machen. Ich will dabei nicht länger jetzt bleiben. Der sich geoffenbart habende und sich offenbarende Gott ist auch in der Bibel und mit der Bibel zu sehen. Das ist auch schon wieder ein Thema für sich. Aber ich will es einfach grundlegend sagen. Die Bibel ist ein Wunderwerk unseres Gottes in ihrer Entstehung und in ihrer Erhaltung bis heute. Dass wir heute noch dieses Buch haben, als das Wort Gottes, sagen wir natürlich jetzt, ist ein Wunder. Dahinter steht Gott, der lebendige Gott, der sich eben darin offenbart, der redet. Da haben wir es wieder mit dem Reden zu tun, auch wenn wir die Buchstaben schwarz auf weiß gedruckt lesen können. Es ist ein Reden Gottes, das heißt ein sich Offenbaren. Einen weiteren Punkt. Der sich offenbarende Gott hat sich kundgetan, und jetzt komme ich nun streng auf das, was eine Israel-Konferenz ja will, in der Erwählung Israels. Die Erwählung Israels und das Thema Israel bis heute ist ein Wunder der Erhaltung, der Entstehung und der Erhaltung bis heute. Dahinter steht der lebendige Gott. Gott tut sich an diesem Volk und durch dieses Volk kund. Bis heute, das wird weitergehen. Ich möchte bei dem Punkt Offenbarung jetzt den Lichtkegel auf eine Stelle richten, und zwar auf 2. Mose 3, 1 bis 15. Wer weiß aus dem Stand, was dort steht? Bitte? Nee. 2. Mose. Ja, Sie haben 1. Mose verstanden. Nein, 2. Mose 3, 1 bis 15. Ja, ich mache jetzt nicht Bibelquiz. Es geht um die Gottesoffenbarung am Dornbusch. Und wen hat es da betroffen am Dornbusch? Den Mose. Es geht um die Berufung Moses. Das, was in diesem Kapitel steht, geht meistens unter gegenüber den anderen Berichten, die ja nun auch in den Mosebüchern zu lesen sind. Aber das ist eins der zentralen Kapitel. Auch wenn nicht alles fettgedruckt ist in diesem Kapitel. Warum? Weil hier eine ganz besondere Form der Offenbarung Gottes beschrieben ist. Da hat sich Gott kundgetan. Ich will es kurz skizzieren. Dornbusch brennt, Mose geht hin, er ist in der Wüste, hütet Schafe. Für ihn ist das auch eine ganz wunderbare Erscheinung, dass der Dornbusch brennt und nicht verbrennt. Ein Symbol auf Israel ist das auch. Geht hin, dann hört er eine Stimme, tritt nicht herzu, der Ort ist heiliges Land. Gott spricht zu ihm, Mose will den Namen wissen dessen, der da mit ihm spricht, der kennt ihn nicht. Wenn ich schon da zu meinen Volksgenossen da nach Ägypten soll, dann muss ich ja wissen, ja, welcher Gott schickt mich denn eigentlich? Das ist so verständlich, weil ja in Ägypten es eine Unzahl und Vielzahl von Göttern gegeben hat. Jetzt kommt da der Mose daher und sagt, ja, ein Gott ist mir in der Wüste erschienen, da fragen die doch sofort, ja, welcher denn? Den Hintergrund müssen wir sehen. Deshalb fragt er berechtigterweise nach dem Namen. Und Gott sagt ihm seinen Namen. Und was sagt er denn? Theobald oder was? Das wäre doch, das Wort Theobald wäre irgendwie folgerichtig gewesen. Oder Theophil, das hat alles mit Gott zu tun, nicht Theos. Das würde uns so einleuchten. Ihr kennt die Antwort. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Du sollst in Ägypten deinen Landsleuten, Volksgenossen sagen, der ich bin, hat mich gesandt. Also so ein Name. Aber nun kommt noch etwas dazu. Das ist gerade in diesem Kapitel ganz großartig. Es gibt nämlich eine Parallel-Namensoffenbarung Gottes. Nicht so, als ob Gott da zwei Namen hätte. Und da weiß man jetzt nicht, mit welchem will er denn genannt werden. Theobald oder Theophil oder wie. Oder ich bin oder wie denn. Es geht darum, und das ist das Kennzeichen jeder Namensoffenbarung. Übrigens, das Kennzeichen überhaupt der Namen in der Bibel. Namen drücken immer das Wesen aus. Das heißt, es wird im Namen etwas vom Inneren mitgeteilt, kundgegeben. Nicht Schall und Rauch. Das haben wir draus gemacht. Und dann kommt die Parallelnamensoffenbarung. In Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, ist meine Übersetzung jetzt, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, gleich der nächste Vers. So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, wisst ihr, was da steht? Jahwe. Der Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, was? Ich bin oder Jahwe? Was soll der Mose jetzt sagen? Der Mose kann beides sagen. Das heißt, er kann auf jeden Fall das vertreten, was Gott mit dieser Namensoffenbarung nämlich sein will. Der Gott der Väter, deshalb Abraham, Isaak, Jakob. Der Gott, der bereits zu, das sagt er doch zu seinen Volksgenossen, zu den versklavten Israeliten, die da unter der Knechtschaft geseufzt haben, der hat bereits zu unserem Vater Abraham, zu Isaak und Jakob bereits gesprochen. Der hat ihnen bereits Verheißungen gegeben. Und der sagt jetzt, ich werde zu meinen Verheißungen stehen. Das ist, tut's doch nicht beim Aufnehmen oben jetzt. Tut's nicht?
Die Übertragung ins Haus funktioniert nicht. Also jetzt habe ich.
Namensoffenbarung gleich Wesensoffenbarung, das heißt, Mose kann jetzt den sich ihm geoffenbarten Gott so, jetzt tut es draußen, jetzt hört man es, so vertreten, dass er sagt, bitteschön, Abraham und Isaak haben ihn schon erfahren und erlebt. Es ist der gleiche. Dieser Gott sagt nicht heute so und morgen anders. Das ist der Gott, der zu euch steht. Ich bin, der ich bin. Der Verheißungen gibt und Verheißungen einlöst. Das steckt alles wesensmäßig in dieser doppelten Namensoffenbarung drin. Übrigens steckt auch drin, der in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirkende, der also den ganzen Zeitplan überbrückende. Das, was im Hebräerbrief dann so ausgedrückt wird, gestern, heute und derselbe in alle Äonen, steckt da schon drin. Ich habe gesagt, wir wollen den Lichtkegel bei dem Thema Offenbarung eben auf diese Stelle richten, 2. Mose 3, 1 bis 15. Der Ich Bin ist Jahwe. So. Jetzt heißt da unser Gesamtthema, ist der alttestamentliche, nein, der christliche Glaube die Fortsetzung des alttestamentlichen Glaubens. Das machen wir nämlich einen Brückenschlag. In ein Buch hinein im Neuen Testament, was meint ihr in welches? Johannes 1. Johannes 1. Nicht bloß 1, sondern überhaupt das ganze Johannesevangelium. Und warum? Weil im Johannesevangelium auf eine unübertroffene Weise der Ich Bin sich geoffenbart hat. Das ist doch nicht zufällig. Und im Johannesevangelium hat Jesus ja gerade diese Ich Bin-Aussage auf sich selber bezogen und hat sie nun im Einzelnen entfaltet. Wahrheit, Licht, Leben, Auferstehung, Brot, Tür. Und dann könnt ihr bis morgen zusammenzählen, wie viele Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium zu finden sind. Das ist nicht einfach bloß so dahergeredet. Die Tatsache, dass Jesus den Ich Bin aus 2. Mose 3 auf sich bezogen hat, das hat er doch gesagt. Ich bin das Licht der Welt. Beweist seine Göttlichkeit. Der Ich Bin ist der Jahwe. Nun ist es nur noch ein Schritt, dass wir sagen, wir sind immer noch beim ersten Punkt, dass wir sagen, es geht um den unsichtbaren, sich geoffenbarten und offenbarenden Gott. Und das nächste, der Vater Jesu Christi ist. der Vater Jesu Christi. Deshalb konnte Jesus mit Fug und Recht sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und deshalb konnte der Apostel Paulus dann in seinen Briefen das im Weiteren entfalten, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber, und dann hagelt es einfach Aussagen über Aussagen, die Göttlichkeit Jesu bezeugen und aufzeigen. Der Vater Jesu Christi. Es ist deshalb eine satanische Raffinesse, das Alte Testament und das Neue Testament auseinanderzureißen oder reißen zu wollen. Im Dritten Reich hat man es ja versucht, nicht? Man hat ja versucht, eine Bibel für die deutschen Christen extra zu fabrizieren. Altes Testament ist weg damit. Ist übrigens kein neuer Versuch gewesen, das gab es in der Kirchengeschichte auch schon. Einfach das, was zusammengehört, auseinanderzureißen. Es ist wirklich ein satanischer Verführungsversuch. Es geht nicht. Wir merken doch jetzt an diesem Brückenschlag, nur an der einen Stelle, der Ich Bin-Stelle, wie das zusammengehört. Deshalb komme ich zu einer letzten Aussage jetzt bei meinem ersten Punkt. Es geht um Gott. Es geht um den Lebendigen, Dreieinigen. Ich weiß, da müsste ich jetzt noch das Thema Heiligen Geist hereinbringen, das überspringe ich jetzt. Den Dreieinigen, wahren und einzigen Gott, um diesen geht es. Ich will jetzt nicht den großen Streitpunkt da anschneiden bei dem Stichwort Dreieinig. Drei gleich eins, Fragezeichen, geht es denn überhaupt? Und dann bringen wir das nicht in den Kopf hinein. Das ist ja schon unter den Christen strittig, wisst ihr das? Ich war das, die Zeugen Jehovas an dem Punkt ihre großen Probleme konstruiert haben. Und das ist ja auch bekanntermaßen unter den Religionen strittig. Man hat mir einmal in Israel, es war am Toten Meer, es war ein holländischer Jude, gesagt, wissen Sie, das Judentum steht dem Islam näher als dem Christentum. Näher. Da geht es um die Einzigkeit Gottes. Uns wird vorgehalten, das wird uns vom Judentum her vorgehalten und das wird uns auch vom Islam her vorgehalten, wir hätten drei Götter. Also die Geschichte mit dem 3 gleich 1 muss man dann schon mehr erklären, als ich es jetzt tue, ist mir klar. Aber ich will hier an der Stelle deutlich sagen, hier ist es uns nicht erlaubt, um irgendeiner Anbiederung willen, den anderen Religionen gegenüber, um irgendeiner angestrebten Einheit oder was weiß ich was willen, das aufzugeben. Das dürfen wir nicht. Das steht nicht bloß jetzt irgendeine Randfrage zur Debatte, sondern so wie Schlatter damals geantwortet hat, dem Adolf von Harnack, es steht die Gottesfrage zur Debatte. Um welchen Gott geht es? Jetzt sage ich es anders. Es geht um den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, Moses, siehe hier, 2. Mose 3, Davids, Jesajas, Jeremias, jetzt können wir die ganze Linie durchgehen. Bis zum Vater Jesu Christi. Und hoffentlich hört es da noch nicht auf. Da geht es dann auch um den Gott des Petrus und des Johannes und alle diejenigen, die nun in diese ganze Staffette da eingereiht werden können und dürfen. Bis heute. Hoffentlich sind wir alle eingereiht. Die Tatsache, dass Gott sich offenbart, begründet den Fortschritt seines Heilshandelns. Deshalb, Altes Testament hinein ins Neue Testament ist nicht eine Bruchangelegenheit, dass man da einen Schnitt machen müsste, sondern es ist ein einheitlich Ganzes. Wir dürfen nicht bei Mose oder bei David stehen bleiben. Deshalb als Antwort, ist christlicher Glaube die Fortsetzung des alttestamentlichen Glaubens? Klares Ja. So, jetzt kommen wir ins zweite Hauptpunkt. Worum geht es beim Glauben? Also erster war, es geht um Gott. Jetzt kommt der zweite Hauptpunkt. Es geht um den Menschen. Soll ich hier auch fragen, um welchen? Um uns alle, um jeden Einzelnen. Aber an dieser Stelle ist schon wichtig, dass wir auch hier klar definieren und erklären. Es geht um den Menschen als Geschöpf Gottes. Die Bibel bezeugt ganz klar, dass wir Menschen aufgrund des Schöpferwortes und Schöpferwirkens Gottes entstanden sind. Das ist, ja, gehört zum Einmaleins christlichen Glaubens. Ich will jetzt nicht den Streit vom Zaune brechen über die sogenannte Affenabstammungstheorie, wenn wir vom Geschöpf Gottes reden, weil die Wissenschaft eine Entwicklungslinie entdeckt hat, die übrigens die Bibel auch hat, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, 1. Mose 1. Ist auch eine Entwicklung drin. Aber weil die Wissenschaft diese Entwicklungslinie entdeckt hat, hat, und das ist jetzt das Typische, hat der Unglaube sofort Gott abgesetzt. Ja, den Schöpfer brauchen wir nicht. Hat sich alles entwickelt. Aber wo das, was sich vom Anfang her entwickelt hat, herkommt, das wird auch nicht erklärt. Ich möchte den Blick auf einen anderen Streit richten. Und ich meine, der ist heute, soll ich sagen, so brisant wie die Affenabstammungstheorie. Nämlich den Streit über die Frage, sind wir alle Gottes Kinder? Ich werde morgen Abend bei dem Thema, warum nur der Glaube an Jesus Christus der richtige ist, da ein Beispiel sagen. Auf das verzichte ich jetzt, weil sonst wird es zu lang. Sind wir alle Gottes Kinder? Hört euch einmal um. An dieser Stelle entzündet sich heute weithin ein Streit unter den Religionen, unter manchen Christen. Wir sind doch alle Gottes Kinder. Brüder über dem Sternfeld, da kann man sogar noch den großen Schiller zitieren, muss ein lieber Vater wohnen, und dann ist es noch die Europa-Hymne. Und dann steht auch noch Beethoven dafür gerade. Brüder über dem Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen. Also sind wir doch alle Kinder dieses einen Vaters. Können wir so machen? Die Bibel bezeugt klar, dass es einer ganz bestimmten Vollmacht bedarf, um Gottes Kind oder Sohn oder Tochter zu werden. Eine Vollmacht, das sagt Johannes 1, da steht es. Denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Haben wir wieder das Thema Glauben. Denen gab er Vollmacht. Also nicht so allgemein ein Wischiwaschi, wir sind alle Gottes Kinder und wunderbar und seid umschlungen Millionen. Das ist ja dann das Ergebnis, auch bei Schiller. Seid umschlungen Millionen. Die Globalisierung. Wir sind alle Gottes Geschöpfe. Gottes Kinder werden wir durch Jesus, durch den Glauben an Jesus. Es geht um den Menschen als Geschöpf Gottes. Und als Geschöpf Gottes, und das müssen wir auch ganz klar sagen, ist er dieser Mensch, global gesehen, jeder Mensch auf Gott hin angelegt. Augustin hat es schon deutlich gesehen und gesagt, dass das Herz des Menschen unruhig ist, bis es Ruhe findet in Gott. Warum? Warum ist es so? Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wer ist das Bild Gottes? Christus. Die ganze Frage Ebenbild Gottes bei Menschen hin und her, was ist das, worin haben wir unsere Ebenbildigkeit? Die löst sich auf, wenn wir sagen, im Bilde Gottes geschaffen sein heißt in Christus geschaffen sein. Deshalb sind wir erst dann wieder im Lot und finden unsere Ruhe, wenn wir im Bilde Gottes, soll ich jetzt sagen, wieder sind, weil wir dieses Bild verloren haben. So wie der Mensch durch das Wort Gottes erschaffen worden ist, also ein Stück Offenbarung Gottes ist, so ist es auch richtig, wenn wir daraus ableiten, dass der verloren gegangene Mensch durch den Sündenfall, durch die Gottestrennung, durch die eingetretene Gottestrennung, von der die Bibel ja gleich auf den ersten Blättern schreibt, dass diese Gottestrennung und dieses Verlorensein repariert werden kann und aufgehoben wird, wenn wir uns wieder vom Worte Gottes, vom Schöpferwort Gottes ansprechen lassen, wenn dieses Schöpferwort Gottes wieder bei uns das Neue wirken und schaffen darf und kann. Das macht nicht Gott, das macht Gott nicht zwangsläufig, sondern da respektiert er unsere Entscheidungsfreiheit, ob wir das zulassen oder nicht. Der Mensch als Geschöpf Gottes kann und soll in eine Beziehung zu Gott treten. Deshalb, worum geht es beim Glauben? Es geht um den Menschen, der diese Gottestrennung wieder aufheben kann und soll, das verlorene Paradies wieder gewinnen soll. Soll ich jetzt wieder einen neuen Streit anfangen? Ich habe von der Affenabstammungstheorie bereits gesprochen, dann vom Streit, ob wir Kinder oder Geschöpf Gottes sind. Ich könnte einen anderen Streit über den, wird auch hin und her immer wieder diskutiert über dieses Thema. Ja, ist jetzt der Mensch in seinem Kern gut oder ist er es nicht? Fragt mal herum, wie viele Bücher es darüber gibt. Und da streitet man sich herum, selbst im christlichen Lager, und will irgendwie noch so irgendwelche interne Dinge oder innere Dinge retten, und die Bibel bleibt ganz klar, ziemlich bald übrigens in der Bibel, ganz klar bei der Diagnose böse von Jugend auf. Und Jesus lässt keinen Zweifel darüber, er bestätigt das. Ihr, die ihr böse seid, da wird nicht herumgefackelt. Da diskutiert man nicht und sagt, ja, aber unter gewissen Umständen. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt sozusagen eine Kapitulation eingeläutet werden müsste, sagen, hat alles gar keinen Wert. Schluss, aus, böse von Jugend auf, dabei bleibt es eben nicht. Gott hat nicht kapituliert vor diesem Zustand. Er will, dass wir glauben. Er will, dass wir zu einer Aufhebung der Gottestrennung kommen. Diese Diagnose, böse von Jugend auf, heißt natürlich, dass wir von uns aus eigentlich zum Glauben, von uns aus, gar nicht in der Lage sind. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst nicht suchen gegangen, heißt es in einem Lied. Ist in der Tat so. Diese Radikalität des biblischen Urteils müssen wir aushalten. Aber noch einmal, Gott kapituliert nicht davor, sondern er sucht, er tut sich kund, er offenbart sich. Er ist ständig dabei, sich kund zu tun, seine Menschen zu suchen, zu rufen, herumzuholen. Nun muss der Mensch einsehen, dass seine eigenen Glaubensprodukte, immer in der Sackgasse enden. Und da ist ja die Geschichte voll von Beispielen. Ich habe die Religionen erwähnt. Ich könnte in der Kirchengeschichte auch Beispiele bringen. Augustin ist übrigens auch so ein Beispiel. Der hat lang genug herumgedoktert und gesucht, bis er es endlich kapiert und gefunden hat. Und radikal gefunden hat. Und der Paulus ja auch, da sind wir in der Bibel dann. Also einsehen, dass alle eigenen Glaubensprodukte in der Sackgasse enden. Und darum, jetzt kommt der dritte Punkt, ist die Sache des Glaubens wichtig in der Weise, dass wir erkennen, beim Glauben geht es um das Verhältnis des Menschen zu diesem Gott, zu dem einzigen, lebendigen, wahren, dreieinigen Gott, der Vater Jesu Christi ist, um das Verhältnis zu diesem Gott. Nun ist es interessant, im Alten Testament suchen wir eigentlich vergeblich nach einem Begriff, in dem uns erklärt wird, was Glauben eigentlich bedeutet. Wir suchen ja gerne Begriffserklärungen, man kann auch mit einem Fremdwort sagen Definitionen. Was heißt also Glauben, so richtig dogmatisch, katechismusmäßig, das und das und so, Punkt 1 bis so und so viel. Das Alte Testament bringt es gar nicht, aber das bringt was ganz anderes. Das Alte Testament, geht übrigens bis hinein ins Neue, erzählt uns Geschichten. Da wird uns, fängt vorne an, aber ich hake jetzt beim Abraham ein, da werden uns die Abraham-Geschichten erzählt. Und dann die Josefs-Geschichten. Abraham kommt am Morgen Vormittag, dann, der war übrigens schon dran mit der Konferenz. Hoffentlich sage ich da nicht das Gleiche. War wohl beim ersten Thema schon. Also, da wird es erzählt, Abraham glaubte. Warum? Wieso? In welchem Zustand war er da? Was ist denn da passiert? Das wird geschildert. Da wird nicht gesagt, aha, Abraham glaubte und das bedeutet das und das und so. Also keine Definition, sondern ein Geschehen. Und der Josef, die Josefsgeschichte ist eine einzige Aneinanderreihen von Glaubensgeschichten in all dem Wirrwarr und Durcheinander. Höhepunkt, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Was ist das für ein Glaube, der hier sich kundtut? Also Geschichten werden erzählt. Gott handelt. Gott gibt Zusagen und erwartet Vertrauen. Wie oft begegnet uns das im Alten Testament? Gott schließt einen Bund einen. Bündnisse, das habt ihr wohl in diesen Tagen auch schon gehört. Bündnisse in der Mehrzahl. Ja, was erwartet er denn da? Auf Bundesschlüsse erwartet er Gehorsam, dass man auch den Bund hält, dass man dran bleibt. Und dieses Erwarten des Gehorsams ist Glaube. Oder Gott begnadigt, wie oft tut er das, sodass der Jeremia in seinen Klageliedern sagen kann, seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Eigentlich hätte uns Gott schon kurz und klein schlagen müssen. Ja, zu dem Ergebnis kommt er. Und dass es nicht so ist, ist einfach sein Erbarmen. Gott begnadigt und erwartet Dank und Liebe. Das gehört zum Glauben. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, wo man sagen könnte, hier wird erklärt, was Glaube heißt. Kennt ihr die Stelle? Bitte? Ja, ja, Hebräer 11. Und wie heißt dort? Eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Merkt ihr, wie die Geschichte mit dem unsichtbaren Gott zum Problem geworden ist bei uns Menschen? Und wie der Hebräerbriefschreiber sagt, bitte ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also den unsichtbaren Gott für eine Realität nehmen. Also soviel ich weiß, ist das die einzige Stelle, auch im Neuen Testament, die so etwas wie eine Definition versucht. Und da steckt auch nicht alles drin. Glauben als Aktion, als Geschehen, ist immer eine Verhältnisbezeichnung. Ist nicht etwas Festes, Statisches, Einkonserviertes. Glaube, und jetzt will ich drei Punkte nennen, unter meinem dritten Punkt. Es geht um das Verhältnis des Menschen zu Gott. Glaube ist ein Vertrauensverhältnis. Von Mose wird im Hebräerbrief, wieder der Brückenschlag, Mose im Hebräerbrief, wird gesagt, er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Haben wir schon wieder mit dem unsichtbaren Gott zu tun. Und dann nimmt der Glaubende den unsichtbaren Gott ganz ernst. Ja, musste denn Mose blind glauben? Wie es in einem unserer Lieder heißt, und glauben blind. Und manche meinen dann tatsächlich, ja, also da lässt man sich auf etwas ein, wo man nicht weiß, was da am Schluss rauskommt. Und das Ganze ist so eine unsichere Angelegenheit. Man muss halt glauben blind. Stimmt das? Das stimmt absolut nicht. Und das ist in dem Lied auch gar nicht so gemeint. Mose, der sich auf den verließ, den er nicht sah, hatte die Zusage, ich werde mit dir sein. Ich werde mit deinem Mund sein. Ich bin mit dir. Wie oft hat das Mose gesagt bekommen und musste es gesagt bekommen? damit er durchhält. Also den unsichtbaren Gott in seinen Zusagen ernst nehmen, das begründet das Vertrauensverhältnis. Glaube beruht auf dem Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Ihr Lieben, das ist bei uns kein Haar anders. Darin nehmen wir Gott ernst. Zweiter Punkt. Glaube ist ein Liebesverhältnis. Nicht erst seit dem Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es oft, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Du wirst eingefleischt mit allen deinen Kräften Gott den Herrn lieben. Lieben, ein Liebesverhältnis. Das heißt, man kann bei dem lebendigen Gott, jetzt sage ich bei dem Gott der Bibel, nicht auf Distanz glauben. Das geht gar nicht. Lieben kann man nicht auf Distanz. Glaube ist ein persönliches, ein inniges Verhältnis zu Gott. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn gerade das Wort Liebe in der Welt so verzerrt und entstellt ist. Brauchen uns nicht wundern. Weil hier der Teufel mit seinem Störmanöver eben herumschießt. Und eben das Ganze, das Echte entwerten und fälschen will. Auch im Neuen Testament geht es um nichts anderes. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Wer schreibt das? Johannes könnte es auch so geschrieben haben, aber in dem Fall hat es der Petrus geschrieben. Ich kann mir gut denken, warum. Wisst ihr, weil Jesus, der Auferstandene, ja seinen wundgeschlagenen Jünger Petrus wieder auf die Reihe bringen wollte und ihn dann einer Prüfung in Anführungszeichen unterzog und ihn gefragt hat, Petrus, du hast ja damals in einer bestimmten Situation so ein richtig tiefgehendes Bekenntnis abgelegt. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Stehst du immer noch zu diesem Bekenntnis? Hat er ihn das gefragt? Das wäre so richtig katechismusmäßig gewesen, nicht? So Dogma, Bekenntnis, Glauben, jawohl, ich stehe dazu und so weiter. Nein, nein, Petrus, hast du mich lieb? Da haben wir es wieder. Liebesverhältnis, kommt noch was dazu. Glaube ist ein Gehorsamsverhältnis. Deshalb hat Martin Luther in der Erklärung der 10 Gebote immer die Erklärung ja so eingeleitet, du sollst Gott fürchten und lieben. Oberflächliche Leser oder Betrachter oder Auswendiglerner, die sagen sich, wie soll ich das zusammenbringen? Fürchten und lieben, das geht doch nicht, passt doch nicht, entweder oder. Doch, das passt. Fürchten natürlich nicht im Sinne von Angstfurcht, sondern von Ehrfurcht, klar. Ich kann nur lieben, was ich ernst nehme. Und so ist es gemeint. Gott fürchten und lieben. Nicht wahr? Liebe, so im Allerweltsstil, das würde an der Oberfläche bleiben, wäre nicht echt. Liebe braucht den Gehorsam. Wen ich liebe und was ich liebe, das prägt und bestimmt mich doch. Ich gehe darauf ein, ich höre hin. Deshalb sagt Jesus, liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, ihr werdet mein Wort befolgen. Gott lieben bedeutet also, seinem Wort Gehorsam leisten, darauf eingehen, was er für uns in seinem Wort gesagt hat. Anders funktioniert es gar nicht. Wenn wir glauben wollen, ohne dass diese drei Dinge übrigens beieinander sind, ist die ganze Angelegenheit eine löchrige. Paulus kann deshalb sagen, das steht im Römerbrief, er ist dazu berufen, den Gehorsam des Glaubens unter den Nationen aufzurichten. Den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Oder es kann in der Apostelgeschichte heißen, viele Priester wurden dem Glauben gehorsam. Glaube ist also eine Gottheit zu sehen. Ich will das jetzt noch von einer anderen Stelle, dann höre ich gleich auf, aufrollen. Wir Menschen sind ja drei gegliedert. Wir haben Verstand, Gefühl, Willen. Das lernt man in der Psychologie, diese drei Funktionen. Also, Glauben im Verstand bedeutet ein Überzeugtsein bis hin zur Gewissheit. Nicht, ich glaube, morgen regnet es und ich weiß gar nichts Gewisses. Ein Überzeugtsein von der vollbrachten Erlösung für mich. Ich weiß, das ist für mich geschehen, da bin ich überzeugt. Und ich kann darüber hinauswachsen und weiß, das ist für die ganze Welt geschehen. Denn er versöhnte Gott in Christus die Welt mit ihm selber. Ich weiß das im umfassenden Sinne. Das ist ein Überzeugtsein im Verstand, im Gefühl. Da geht es darum, dass ich das Vertrauen auf die rettende Liebe meines Herrn so auch gefühlsmäßig in mir verankere, dass darüber eine Freude ausbricht. Das ist das Frohmachende an der großartigen Botschaft des Evangeliums. Das ist auch gefühlsmäßig erlebbar und erfassbar. Lesen wir einmal die Apostelgeschichte daraufhin durch. Wie da die Freude ausgebrochen ist, überall wo dieses Evangelium hinkam. Und lesen wir einmal daraufhin den Philipperbrief. Diesen Freudenbrief. Und im Willen, wir haben einen Willen. Und bitteschön, den jetzt nicht einfach unterbuttern lassen, sondern bei unserem Willen geht es darum, dass wir willensmäßig uns für den Dienst und die Hingabe an den Herrn Jesus bereit erklären. Das ist ein Willensakt. Geschieht das Ganze bloß rein gefühlsmäßig, so in einer gewissen erhobenen Stimmung, dann hält es 2 Stunden und nachher ist alles wieder aus. Deshalb gehören diese drei Dinge zusammen. Glaube als Dreieinheit im Verstand, ein Überzeugtsein, im Gefühl, Vertrauen und Freude und mit unserem Willen die Hingabe zum Dienst. Ich will das tun, ich will dem Herrn Jesus gehören und will ihm dienen, für ihn da sein. So ist der ganze Mensch erfasst, wenn er glaubt. Richtig glauben kann man nur ganzheitlich. Wisst ihr noch die 3 Punkte? Worum geht es beim Glauben? Es geht um Gott, es geht um den Menschen, es geht um das Verhältnis des Menschen zu Gott. So, jetzt schließe ich ab mit den Versen 30 und 31 aus Johannes 20. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Gemeint ist das Johannesevangelium. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Amen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du lebendiger Gott, in dir hat sich der Vater kundgetan. Hab Dank, dass wir bis heute durch das geschriebene Wort in der Lage sind, dich kennenzulernen. Immer mehr kennenzulernen. Und es ist unsere herzliche Bitte, dass du dich auch in unser Leben hinein offenbarst, immer wieder kundtust. Und wir erfahren, dass du ein lebendiger Herr bist. Und dass wir im Wirrwach, gerade auch beim Thema Glauben, klar sehen und an dir festhalten. Allen Einschüchterungsversuchen, allen Verführungsversuchen, zum Trotz, weil in keinem anderen Heil ist als allein in dir. Hab Dank, dass wir uns deiner Führung und deinem Schutz anbefehlen dürfen. Amen.